NDR Info. Redezeit.
Das ist, das wissen Sie, Ihre Telefonnummer zum Mitreden heute Abend. Am Mikrofon ist Andreas Burmann. Worüber reden wir? Wir reden über den VW-Abgasskandal im Hintergrund. Denn wir wissen, Kunden wurden getäuscht, sind verärgert, wollen einen Schadenersatz. Wir hören in den Nachrichten eben, in den USA scheint das kein Problem. Dort zahlt VW den getäuschten Kunden und Händlern einen Betrag und die Menschen bekommen Geld. Das gibt es in Deutschland nicht. In Deutschland heißt es, die Autos werden repariert und gut ist. Wir wollen heute Abend über sogenannte Sammelklagen und über Musterfeststellungsklagen reden. Keine Sorge, wir werden das Wort Ungetüm auflesen und fragen heute einmal, welche Rechte haben eigentlich Verbraucher? Oder ist der Verbraucher, wenn es um seine Rechte geht, ist der Dumme? Frage an Sie, was halten Sie von Sammelklagen wie in den USA? Und was denken Sie, wenn es um Ihre Rechte als Verbraucher geht, ist der Verbraucher dann der Dumme? 0800 441 777.
Ich meine, wenn Sie dann die Autos holen und reparieren, finde ich in Ordnung. Ich finde es wichtiger, dass der Konzern dann ordentlich weiterarbeitet und dass die Arbeitsplätze erhalten werden und dass wir die in Deutschland weiterbehalten.
Ja gut, im Prinzip müssen sie auch in gewisser Weise bestraft werden, weil sie ja gelogen haben. Und eine Nachrüstung ist einfach nur eine Korrektur, aber keine wirkliche Bestrafung. Dass es einfach teuer wird, dass sie es nicht normal machen.
Teilweise finde ich es in den USA zum Beispiel extrem, muss ich sagen, was der Verbraucher, da muss ja bloß irgendwas nicht draufstehen. Schon kriegen die eine Entschädigung von mehreren tausend Dollar oder bis in die Millionenbeträge. Das finde ich schon ein bisschen überhöht.
Ich bin Verbraucher, ich möchte natürlich, dass die Rechte gestärkt werden. Das ist klar, dass es auch unkompliziert geht über die Firmen, dass man die direkt ansprechen kann und nicht über Rechtsanwälte, dritte Instanzen, dass sie kulanter werden, die Firmen.
Ich denke, da müsste über die Politik einiges mehr laufen. Ne? Dass einfach die Industrie, die großen Konzerne, dass einfach mehr Druck gemacht wird von der politischen Seite aus. Ne? Aber das scheint ja nicht so zu sein. Die scheinen mehr zusammenzuarbeiten als andersrum.
Der Klageweg müsste vereinfacht werden, die Zahlungen müssten im Grunde genommen verschärft werden. Nur so kann es zu einer Abschreckung kommen und es müsste im Grunde genommen auch eine größere Haftung von der Führungsebene entsprechend mit eingebunden werden, dass die nicht nur nach Profit gucken und dann sind sie wieder fein raus, sondern die müssten richtig an den Rand genagelt werden.
Der VW-Abgasskandal. Wir fragen, ist der Verbraucher der Dumme? Und Stimmen hatte schon mal Sarah Klöser gesammelt. Wenn Sie dazu eine Meinung haben zu dem Thema VW und Rechte von Verbrauchern. Es muss sich nicht nur auf VW beziehen, es gibt auch andere Fälle. Dann rufen Sie uns an, 0800 441 777. Die Frage an Sie konkret, ist der Verbraucher, wenn es um seine Rechte geht, ist er der Dumme? Jemand, der das wissen muss, ist Julia Rehberg. Sie ist Rechtsanwältin in der Verbraucherzentrale Hamburg. Lassen Sie uns mal kurz auf das eingehen, was wir in der Umfrage gehört haben. Ist es ungerecht, dass man in den USA als Schummel-Dieselfahrer Geld bekommt und in Deutschland nicht?
Also ich denke, man muss da sehen, dass es ja auch zwei verschiedene Rechtssysteme sind. Ich glaube, was hier ungerecht ist oder was hier für den Verbraucher schlecht ist, ist, dass es eben nicht diese Musterfeststellungsklage gibt, dass eben das Recht des Einzelnen seine Rechte geltend zu machen. Es ist sehr schwer, vor allen Dingen, wenn es um gleichgelagerte Sachverhalte geht, sollte das einfacher sein. Es wäre sinnvoll, wenn man dann nur ein Verfahren führen muss und alle anderen davon auch profitieren.
Wir werden im Detail das nachher erläutern, wie das gehen kann, damit nicht jeder vor Gericht ziehen muss, was in Deutschland ja noch der Fall ist. Elvira Dobrinski-Weiß ist verbraucherpolitische Sprecherin der SPD-Bundestagsfraktion. Guten Abend, Frau Dobrinski-Weiß.
Guten Abend, Herr Burmann.
Sie sitzen im Studio in Berlin. Ist das eigentlich in Ihren Augen auch ungerecht, dass Schummeldieselfahrer in den USA Geld kriegen und in Deutschland nicht?
Zunächst einmal sage ich ja, das empfinde ich auch als ungerecht, dass hier die Nutzerinnen und Nutzer jetzt in dem Fall von VW Diesel hier tatsächlich nicht in der Form entschädigt werden, wie es in den USA ist. Und ich kann sehr wohl auch den Unmut nachvollziehen, der ja gerade eben auch schon in den Beiträgen, die da gesammelt worden sind, sich ausgedrückt hat.
Was Sie gegen den Unmut tun können oder getan haben als SPD, darüber reden wir heute Abend. Katja Riedl ist Mitglied der Recherchekooperation von NDR, WDR und Süddeutscher Zeitung. Guten Abend, Frau Riedl.
Guten Abend.
Frau Riedl, taucht bei Ihren Recherchen auch das Gefühl von oder die Tatsache von Ungerechtigkeit auf?
Naja, in unseren Recherchen ist vor allem aufgetaucht, dass der Bundesjustizminister, der ja auch Verbraucherschutzminister sein sollte oder auch ist, dass der das durchaus auch wahrgenommen hat, dass man das als deutscher Kunde als Ungerechtigkeit empfindet und dass er aus diesem Grunde immer wieder in jede Vorlage für seine Ministerkollegen reingeschrieben hat, es soll gleiche Rechte auch für deutsche Kunden geben. Mhm. Und man sieht aber auf der anderen Seite, dass der Kollege von der Union, der auch sehr stark mit dem Skandal sich befasst hat, nämlich Herr Dobrindt, das regelmäßig rausgestrichen hat.
Wir werden diesen politischen Prozess noch beleuchten, wer da welchen Vorschlag hatte und wer was verhindern will. Lassen Sie uns mal vorne beginnen, Frau Rehberg. Wie ist das denn heute, wenn heute ein Schummeldieselfahrer in Deutschland irgendeinen Schadenersatz haben will? Was muss der dann tun?
Also zunächst einmal hat ja der Kunde Rechte gegenüber seinem Verkäufer, aber das wäre ja zunächst einmal nur die Nacherfüllung. Also wenn man dann den Zustand herstellen kann, in dem das Auto, also ohne diese Schummelsoftware wäre, dann hat er erstmal nur den Anspruch auf Nachrüstung. Und wenn das dann in Ordnung ist, wäre es dann auch erstmal so. Mhm. Ein Schadensersatzanspruch ist nicht so ohne weiteres durchsetzbar oder gegeben.
Aber man könnte doch sagen, dass der Händler, der VW-Händler oder VW den Kunden betrogen hat, weil er ihm ein Auto verkauft hat, mit anderen angegebenen Tatsachen und Fakten.
Wenn er das denn gewusst hat, der Händler jetzt, der Hersteller mit Sicherheit, der Händler ist ja noch die Frage, dann wäre halt die Frage, ob man gegen den Hersteller vorgehen kann. Aber ganz so einfach ist das rechtlich im Moment nicht.
Frau Dombrinski-Weiß, was würden Sie einem Ihrer Wähler sagen, der Sie fragt, ja, was soll ich denn tun? Ich habe so einen VW und ich fühle mich betrogen, was kann ich machen?
Naja, ich denke, ich würde mich jetzt schon zunächst einmal auch in dem Fall jetzt an eine Verbraucherzentrale wenden. Problem ist natürlich nur, ich müsste wahrscheinlich dagegen klagen, ich selbst. Das haben ja auch verschiedene individuell schon getan. Denn hier besteht auch immer die Gefahr, und wahrscheinlich kann Frau Rehberg das ja auch noch erklären, dass beispielsweise dann irgendwann auch mein Anspruch verjährt, weil sich dann auch so ein Verfahren ja auch hinzieht, in dem man geklärt wird, ob ich dann letztendlich Recht habe und auch entschädigt werden kann. Das ist jetzt eben das Problem, weil wir natürlich genau das, was Sie ja zum Beispiel jetzt auch genannt haben, als Sammelklagen aus den USA eben nicht als Instrumentarium haben. Mhm. Und da hatte ja jetzt auch eben der Bundesjustiz- und Verbraucherschutzminister ja auch angekündigt im vergangenen Jahr, das auch tatsächlich zu ändern. Ich meine, es geht ja hier nicht nur um VW, aber das war jetzt natürlich der große Auslöser. Es gibt ja auch andere Bereiche, wo man hier schauen muss, dass die Menschen zu ihrem Recht kommen. Aber tatsächlich ist es zunächst einmal individuell schwierig, das umzusetzen, weil wir tatsächlich dieses Instrumentarium nicht haben.
Schauen wir noch mal kurz in die USA, Frau Rehberg. Was heißt eigentlich Sammelklage? Wie geht das vor sich?
Also in den USA ist es ja auch so, dass im Prinzip alle beteiligt sind und man sich rausnehmen muss, wenn man nicht beteiligt sein will. Das, was hier angedacht ist, ist ja ganz anders. Man möchte eine Sammelklage machen und man soll sich dann in ein Klagregister eintragen. Das heißt, der, der mitmachen will, muss aktiv werden.
Um das zu verstehen, in den USA eine Sammelklage heißt, ich muss eigentlich gar nichts tun.
Ich bin dabei.
Ich bin dabei, genau. Und ein Anwalt oder eine Anwaltskanzlei tut alles für mich.
Genau, für die Kläger insgesamt. Und die Kläger, die nicht mitmachen wollen aus dieser Masse, müssen raus. Bei uns ist es anders angedacht. Da muss man rein, ein Opt-in-Verfahren. Und auch das sollte dann ja auch vielen die Angst vor der Musterfeststellungsklage nehmen. Also denjenigen, die jetzt noch dagegen sind.
Ist eine Sammelklage in den USA deshalb für die Unternehmen so bedrohlich, weil es eben eine Sammelklage ist? Ist das für einen Unternehmer in den USA eine Bedrohung?
Es ist sicherlich so, dass es den Unternehmen dort sicherlich auch Angst macht. Es geht ja auch immer um sehr, sehr viel Geld, ja. Mhm. Klar.
Rüdiger Kammerhoff aus Königslutter hat die Nummer 08000-441-777 gewählt. Guten Abend, Herr Kammerhoff.
Ja, guten Abend.
Ihre Meinung, bitte.
Ja, ich verstehe diese ganze Diskussion nicht und auch, wie die Gerichte hier entscheiden. Es ist ganz eindeutig, dass die VW-Lobbyisten es nicht geschafft haben, die Gesetze entsprechend so zu führen wie in Amerika, dass die Umwelt geschont wird durch diese Stickoxide. Mhm. So, und 2005 hat Piech und Winterkorn beschlossen, eine neue Großoffensive in USA zu starten, damit die Rendite stimmt.
Herr Kammerhoff,
wir sind bei dem
Thema, was sollte jetzt geschehen in Deutschland? Sind Sie dafür, dass es auch so eine Art Sammelklage gibt?
Aber bestimmt, denn das ist ein sehr hohes Prozessrisiko für die Kunden. die können da ein finanzielles Ruin können die erleiden dadurch. Ja, die müssen Anwalt nehmen, die müssen, und wenn sie verlieren, müssen sie die Gegenseite auch noch finanzieren.
Mhm.
Ja.
Und was sagen Sie zu dem Thema, dass es diese Idee einer Sammelklage oder in Deutschland heißt das Musterfeststellungsklage ja gibt, aber nicht durchgesetzt wird, bisher nicht?
Ja, das ist eine Schande vom Bundesverkehrsminister, der, was ja heute bekannt wurde, dass er praktisch das verhindert hat im Justizministerium.
Gut,
das ist eine große Schande, sich da überhaupt einzumischen,
mhm.
zum Nachteil der Verbraucher.
Die Geschichte hat Katja Riedl für uns recherchiert. Sie gehört der Recherchekooperation NDR, WDR, Süddeutscher Zeitung an. Frau Riedl, da gibt es diese Musterfeststellungsklage. Seit wann ist die schon in der Schublade?
Also als kompletter Entwurf liegt sie nicht in der Schublade, aber es gab, glaube ich, 8 Tage nach Bekanntwerden des VW-Skandals, das war ja letztes Jahr am 18. September, wir hatten gerade das Einjährige, da gibt es einen Aktenvermerk, dass die Eckpunkte eigentlich da sind, dass man da jetzt nochmal drüber geht. Und wenige Wochen später schreibt eine Mitarbeiterin, die damit betraut ist, man sei jetzt eigentlich fertig, aber wann das jetzt versandt werden soll, ist noch unklar. Mhm. Das heißt, für mich, dass wir seit über einem Jahr eigentlich etwas da liegen haben, was zu einem Gesetzentwurf werden könnte und damit dann auch irgendwann zu einem Gesetz, das Verbrauchern zugutekommen könnte.
Nun hatten wir dann den VW-Abgasskandal. Hat dieser Abgasskandal irgendwelchen Einfluss auf diese Idee oder auf dieses Papier der Musterfeststellungsklage gehabt?
Also tatsächlich gab es immer wieder Papiere, bei denen die Regierung abstimmen musste miteinander, die verschiedenen Ministerien, welche Erkenntnisse hat man aus dem Abgasskandal und welche Folgerungen sollte man daraus ziehen. Und in diesem Zusammenhang hat auch immer wieder die Musterfeststellungsklage eine prominente Rolle gespielt.
Mhm.
Und diese Prominenz hat sehr stark abgenommen seit dem vergangenen Winter.
Damit meinen Sie, es ist nicht mehr so, es liegt
genau.
im Aktenberg nicht mehr ganz oben.
Naja, sagen wir näher, die war schon noch da, aber man merkt, es ist irgendwas passiert. Erst hat man ganz entschlossen angekündigt, sie soll kommen.
Mhm.
Und plötzlich heißt es dann immer nur noch, ist in der Abstimmung, mhm. wird irgendwann kommen, wird angekündigt. Dann fangen an, die Länder sich zu beklagen. Wo bleibt sie denn jetzt? Sie ist doch längst versprochen.
Mhm.
Und dann gibt es jetzt eben die Möglichkeit, dass man in manche Akten mal reinschauen kann. Und dann sieht man, ui, das hat aber jemand tatsächlich, hat sich da richtig gesperrt. Und das war eben tatsächlich dann der Bundesverkehrsminister.
Gut, spekulieren wir mal kurz, bevor wir diesen Prozess fortsetzen. Frau Rehberg, nehmen wir mal an, es gäbe die Musterfeststellungsklage und wir hätten den VW-Abgasskandal. Was würde dann passieren?
Also bei der Musterfeststellungsklage geht es ja eigentlich darum, dass ein Kläger dann klagt und dann festgestellt wird, welche Rechte er hat und die anderen, die im Prinzip den gleichen Fall haben, ihre Rechte dann unproblematisch durchsetzen können. Ja, was das genau für konkret für VW bedeutet, kann ich eigentlich jetzt gar nicht sagen, weil es kommt ja darauf an, ob einem überhaupt Schadensersatzansprüche dem Grunde nach überhaupt schon zustehen würden. Wenn es denn nur auf Nacherfüllung ginge, wäre das eben nur Nacherfüllung.
Aber nehmen wir mal den dramatischsten Fall für VW. Kann man den Verdacht äußern, diese Musterfeststellungsklage, wenn es sie gäbe, wäre für VW eventuell sehr teuer geworden?
Es ist sicherlich grundsätzlich so, dass wenn es sie gäbe, dass natürlich mehr Leute sich daran beteiligen würden, als dass jeder einzeln vor Gericht zieht. Also das ist sicherlich anzunehmen. Also ich denke schon, dass derzeit für Unternehmen es natürlich gut ist, dass jeder, und jetzt unabhängig von VW, dass jeder seine Ansprüche einzeln durchsetzen muss.
Fragen wir mal die SPD. Frau Drobinski weiß, wie ist das für Sie? Ihr Justizminister ist auch SPD und der hat eine Idee und plötzlich wird diese Idee, wie soll man sagen, ja, sie wird etwas verschoben oder verhindert. Welches Wort würden Sie benutzen?
Ja, gut, das ist natürlich jetzt für mich sehr schwierig. Tatsächlich ist einfach Fakt, dass wir im Moment tatsächlich noch keine Veröffentlichung des entsprechenden Entwurfs haben. Hier wird auch wieder deutlich, in welcher politischen Konstellation wir uns befinden. Das heißt also, der Heiko Maas kann es hier als Justiz- und Verbraucherschutzminister Minister nicht alleine bestimmen. In dem Fall muss er sich ja auch mit anderen Ministerien absprechen, die eben nicht von der SPD geführt werden. Es ist natürlich ärgerlich für den Kunden, in dem Fall jetzt für den geschädigten VW-Kunden. Tatsächlich heißt es ja aber aus dem Justiz- und Verbraucherschutzministerium, dass tatsächlich noch in diesem Jahr der entsprechende Entwurf eben zur Musterfeststellungsklage auch kommt. Mhm. Und ich gehe auch davon aus, dass das tatsächlich so passiert.
Aber sicherlich sind Sie,
ist es schwierig, das momentan zu vermitteln, warum es sich zieht. Aber im politisch-parlamentarischen Verfahren ist das sicherlich kein Einzelfall, wenn hier auch jetzt unterschiedlich geführte Häuser ihre Interessen durchsetzen wollen.
Das Interesse liegt in diesem Fall beim Bundesverkehrsminister Alexander Dobrindt. Was hat der für ein Interesse, solch eine Musterfeststellungsklage zu verhindern?
Naja, es ist ja gerade eben schon mal angeklungen. Das heißt natürlich auch, es würde dann die entsprechenden Folgerungen in Form von Geld etwa jetzt für den VW-Konzern bedeuten. Möglicherweise würde da noch andere Dinge auch zutage gefördert werden, was ihm sicherlich jetzt also auch jetzt als zuständiger Fachminister nicht ganz zusagt und er das dann also deswegen auch von daher verhindert. Also das ist jetzt sehr vielschichtig, diese Frage. Und sicherlich sind jetzt die Summen, die möglicherweise hier in Deutschland gezahlt würden, nicht gar so hoch wie die in den USA, weil man da einfach auch eine andere Klagekultur hat, eben auch verbunden mit anderen Schadensersatzhöhen, als sie etwa jetzt in Deutschland üblich sind.
Aber die VW-Nutzer und Fahrer, die betroffen sind, müssen doch das Gefühl haben, dass der Bundesverkehrsminister, was das angeht, nämlich die Frage einer Musterfeststellungsklage, mächtiger ist als der Justizminister.
Es scheint so. Ich setze aber noch darauf, dass tatsächlich der Justizminister sich am Ende, ich sage es einfach mal, durchsetzt und hier mit dem entsprechenden Gesetz tatsächlich dann auch diesen Ansprüchen der Geschädigten gerecht wird. Mhm.
Katja Riedl, Sie haben das recherchiert. Gibt es irgendeine Aussage des Bundesverkehrsministers, warum er dieses Gesetz blockt?
Also in den Akten haben wir da gefunden, dass man sich im Verbraucherschutzministerium beklagte, er habe das nicht begründet. Wir haben heute aber auch mit Alexander Dobrindt gesprochen und der hat sich auch durchaus wehren können und hat gesagt, ihm lag ja eigentlich auch gar nichts vor, worüber er wirklich im Detail sich hätte eine Meinung bilden können. Und da muss man sagen, da hat er vermutlich auch recht gehabt zu dem Zeitpunkt. Also er sagt, er würde sich nicht generell sperren, aber er müsste natürlich auch das dann gesehen haben.
Mhm. Gibt es Belege für den Verdacht, dass die Autolobby so stark ist, dass sie solch ein Rechtsmittel für Verbraucher verhindern kann?
Also ich habe nichts gefunden bisher und meine Kollegen auch nicht, was darauf hindeutet, dass bei dieser speziellen Frage die Automobillobby vorstellig geworden sei. Mag aber auch daran liegen, dass ich das noch nicht gefunden habe, weil man hat in Bezug auf viele andere Fragen schon gesehen, wie stark die Automobillobby ist oder vielleicht muss sie teilweise auch gar nicht so stark sein, weil innerhalb der Bundesregierung es schon einfach Konsens ist, dass man diesen wichtigsten deutschen Industriezweig erhalten muss, weil da einfach auch unfassbar viele Arbeitsplätze dranhängen und unser wirtschaftliches Wohlergehen. Also wir haben ja noch viel mehr Regierungsunterlagen zu diesem Gesamtkomplex durchgelesen und da hat man eben gesehen, dass das allerhöchste Priorität hatte, nicht nur VW zu stützen, nicht nur die Automobilindustrie, sondern überhaupt Made in Germany zu retten.
Zu dem, was Sie sagen, passt die Mail von Konrad Hagemeister aus Norderstedt. Er schreibt, VW als großer Arbeitgeber von der deutschen Politik gehätschelt wird und bei Betrug weggeschaut wird und relativiert wird, da schaut der kleine Verbraucher dann halt in die Röhre. Frau Drobinski weiß, ist das so, dass man bei VW einfach sagen muss, die lassen wir in Ruhe, weil das so ein wichtiger Faktor ist?
Es scheint zunächst so. Tatsächlich glaube ich aber und bin auch davon überzeugt, dass auch VW nicht in Ruhe gelassen werden wird. Und ich bin auch davon überzeugt, wenn dann das entsprechende Gesetz oder zunächst einmal der Entwurf dann da ist, dann muss darüber dann ja auch nochmal wieder verhandelt werden, dass dann eben auch deutlich wird, dass hier nicht weggeschaut wird und dass tatsächlich dann auch in dem Fall der VW-Kunde nicht der Dumme ist. Davon bin ich überzeugt.
0800 441 777. Wir verlassen ein bisschen den Fokus VW, denn unsere generelle Frage lautet heute Abend, ist eigentlich der Verbraucher der Dumme, wenn es um Verbraucherrechte geht? Wie ist das mit den Rechten von Käufern? Denken Sie, der Verbraucher ist der Dumme? Gerd Lindemann aus Kiel, sind Sie der Dumme?
Ja, ich glaube es schon, dass wir die Verbraucher die Dummen sind, denn ich bin der Meinung, dass das, was gerade eben gesagt worden ist, ein Werk der Lobbyisten ist. Und zwar nicht nur der Automobilindustrie, die ja auch das Elektroauto verhindert will und zum Teil hat, sondern dass die auch in den anderen Bereichen da sind. Denn ich glaube, dass es in vielen Bereichen, zum Beispiel auch im Bankensektor, Probleme gibt, die man mit einer Sammelklage aus meiner Sicht relativ gut lösen könnte für die Verbraucher und auch für die Kostenentwicklung, für die Rechtssicherheit in diesem Land.
Mhm. Fragen wir mal Frau Rehberg von der Verbraucherzentrale. Es geht nur um einen Verdacht. Sie sind ja auch von Hause aus Juristin. Es ist also nur ein Verdacht. Ist der Verdacht nachvollziehbar, dass man sagt, das ist für Unternehmen ein ziemlich scharfes Schwert, wenn es eine Musterfeststellungsklage gäbe in Deutschland? Ist das für Unternehmen ein scharfes Schwert?
Also es wäre für die Verbraucher wirklich wünschenswert und es wäre für die Unternehmen auch wirklich ein Dämpfer, weil im Moment muss man sagen, dass sich so ein bisschen unlauter Handeln durchaus lohnen kann, nämlich die aufgrund der Verjährung der Einzelansprüche. Das heißt, wenn ich als Unternehmer etwas mache und das ist vielleicht nicht ganz in Ordnung und etwas unlauter, dann kann es durchaus sein, dass ich jahrelang damit durchkomme, diese Unrechtsgewinne also behalten kann. Das ist das Problem.
Haben Sie vielleicht ein Beispiel? Ja. Ohne vielleicht einen Täter zu nennen.
Nein, also zum Beispiel gab es ja vor Jahren auch mal die Gaspreiserhöhung, also die Gaspreisklauseln, die dann eben unwirksam waren. Das hat man festgestellt. Und im Grunde genommen haben die Leute da über die Jahre dann zu viel gezahlt, weil die Erhöhungen halt eigentlich unrechtmäßig waren. Nun ist es aber so, dass viele trotzdem gezahlt haben, vielleicht unter Vorbehalt, aber gezahlt. Und nur wenige nicht gezahlt haben, die wurden dann im Einzelverfahren verklagt. Und dann hat man nachher, also die Verbraucherzentrale Hamburg hat dann 54 Kläger und das ist ja nur eine ganz geringe Zahl, wenn man sich überlegt, dass es 300.000 Kunden gab, zusammengeführt und für die Ansprüche durchgesetzt aufgrund dieser unwirksamen Gaspreisklauseln. Aber dieses ganze Verfahren hat 7 Jahre gedauert und die Einzelansprüche aller anderen Kunden waren dann verjährt, die gezahlt haben. Mhm. Und das zeigt doch, dass es da irgendwas sich ändern muss.
Das macht wenig Mut, wenn Sie sagen, das dauert 7 Jahre. Wie lange dauert denn in der Regel, wenn wir sowas hätten, eine Musterfeststellungsklage? Oder fragen wir mal unsere verbraucherpolitische Sprecherin der SPD, Frau Dominski-Weiß, wie lange sollte, darf sowas dauern, damit diejenigen, die sich beschweren wollen, nicht den Mut verlieren?
Naja, es hat jetzt ja auch hier wieder verschiedene Aspekte. Das eine ist nicht den Mut zu verlieren, das andere ist aber auch, dass der Anspruch nicht verjährt. Und natürlich wäre es sehr gut, wenn es von der Dauer her eben keine 7 Jahre dauern würde, sondern tatsächlich sehr viel kürzer wäre. Und von daher glaube ich schon, dass auch mit einem anderen Verfahren der Möglichkeit des Klagens hier genau das erreicht werden könnte.
Also wenn ich
würde also Mut machen und ich würde dann auch meine Ansprüche nicht verlieren, selbst wenn es dann etwas länger dauern würde.
Aber nehmen wir mal, was ist eine Anspruchshöhe in der Realität der Verbraucherzentrale und wie viel Geld geht es da bei den Menschen?
Das mag ja auch sein, dass es für den Einzelnen vielleicht mal um 120 Euro geht. Aber wenn ich, da, wenn ich 10.000 Kunden habe, dann ist das für das Unternehmen ist das viel Geld, für den Einzelnen wenig. Und der Einzelne wird wegen 120 Euro nicht das Gericht anrufen wahrscheinlich. Und das, was eben gesagt worden ist, das ist ja das Entscheidende, dass die Verjährung gehemmt wird. Dass man eben, dann ist es ja auch egal, wenn es 7 Jahre dauert. Aber dann ist mein Anspruch noch nicht verjährt, wenn wir die Musterfeststellungsklage haben und ich mich eben in diesem Klageregister eintragen kann und dadurch die Verjährung hemme. Die Verjährung ist das große Problem.
Und wie ist das, wenn wir fantasieren, es gäbe oder die Musterfeststellungsklage kommt tatsächlich durch, was sich Frau Dombrinski-Weiß ja wünscht, damit der Justizminister das durchgesetzt hat. Haben denn die VW-Fahrer da noch eine Chance oder ist das dann auch schon verjährt oder ist das rückwirkend gar nicht wirksam?
Wen meinen Sie, ist Frau Rehberg
oder ich gucke Frau Rehberg an, Sie sitzen in Berlin.
Okay. Nein, natürlich, also die Verjährung ist ja, das kommt ja drauf an, also Gewährleistungsansprüche 2 Jahre, die sind ja jetzt teilweise auch sicherlich schon verjährt und natürlich gilt das ja nicht rückwirkend und was verjährt ist, ist verjährt, aber man muss sich ja auch von dem einen Beispiel freimachen. Es gibt ganz viele Fälle und es gibt in ganz vielen Bereichen kleine Streuschäden und gegen die muss man angehen.
Was ist ein Streuschaden?
Ein Streuschaden heißt bei dem Einzelnen wenig Geld, aber eben die Masse macht das da. Die Masse an der falschen Stelle.
Ein sehr geringer Betrag ist ja auch oft dann der Grund, warum jemand nicht durchklagt, das gesamte Verfahren. Und insofern wäre es zum Beispiel gut, wenn es hier ein sogenanntes Klageregister gäbe, in das ich tatsächlich meinen Anspruch eintragen lassen könnte. Das hätte ich dann dokumentiert und eben mein Anspruch würde so lange bestehen bleiben, bis das Verfahren entschieden wäre.
Hartmut Ruppelt aus Lübeck. Guten Abend, Herr Ruppelt.
Guten Abend. Ich möchte eine Gegenposition einnehmen. Es ist so, der Verbraucher ist nicht der Dumme, sondern der Verbraucher ist einfach dumm, wenn er den rosigen Angaben eines Produzenten für sein Produkt hundertprozentig Glauben schenkt. Selbstverständlich schönt jeder, der etwas verkaufen will, die Eigenschaften seines Produktes. Und als ich mir vor 7 Jahren ein Auto der fraglichen Firma kaufte, habe ich die Angaben über Benzinverbrauch oder über Abgaswerte überhaupt nicht zur Kenntnis genommen, weil mir von vornherein klar war, diese Angaben stimmen sowieso nicht. So, und das ist einfach, das weiß man einfach als halbwegs
gut, aber das heißt, Mensch. Herr Ruppelt, das heißt, Sie leben mit dem Gedanken, ich werde betrogen.
Nein, nicht betrogen, sondern das ist üblich. Das ist Usus, dass jemand, der etwas verkauft, die Eigenschaften seines Produktes schönt.
Gut, und dann
würde ich das ja nicht verkaufen.
Gut, und ist es nicht sinnvoll, sich dagegen zu wehren?
Nee. Ja, kann man, aber was soll das bringen? Wie denn? Ja, man kann ja sagen, so wie jetzt, wenn der Betrug rauskommt, vielleicht ändern sich dann die Leute. Aber eins möchte ich noch sagen, dass die Leute in ihrer Geldgier, wo sie selbst so dumm waren, an die Sachen zu glauben, da noch profitieren wollen, finde ich eine unglaubliche Frechheit. Wollen die Leute denn, dass die Firma VW pleite geht? Danke.
Herr Rubel, sind Sie noch da oder haben Sie aufgelegt?
Ja,
ich stolpere über den Satz, dass Sie sagen, die Menschen sind dumm. Wie schützen Sie sich davor, dass Sie nicht der Dummheit entlarvt werden?
Gar nicht. Wieso wir denn? Ich müsste ja etwa, wenn ich eine Waschmaschine kaufe, mit der Waschmaschine zu einem Fachmann gehen und sagen, untersuchen Sie mal das Ding und suchen Sie die Sollbruchstelle raus und reparieren Sie sie im Voraus.
Nee, der Ansatz muss ein anderer sein. Ich muss von vornherein Vertrauen in das Produkt haben, dass es A funktioniert, dass es von den Werten her auch korrekt ist. Und denn ich bin ja nicht die Fachfrau für, was weiß ich, Abgaswerte oder Energieverbrauch oder sonstige Dinge. Das sehe ich genau andersherum. Ich sehe sehr wohl dann hier auch den Produzenten in der Verantwortung, mir ein Produkt zu liefern und mit den Angaben, die dann da draufstehen, dass die auch rechtens und korrekt sind.
Ich würde gerne mal Frau Rehberg fragen, sie hat die alltägliche Erfahrung, was wir von Herrn Ruppelt gehört haben, ist, der fühlt sich grundsätzlich hinters Licht geführt, der sagt, die Welt stimmt vorne und hinten nicht, ich werde sowieso immer betrogen. Ist das für Sie eine bekannte, nachvollziehbare Haltung?
Nein, das hoffe ich jetzt nicht, aber ich wollte noch mal sagen, ich glaube, weil er sagte, ja, das ist alles immer schön, die Werbung ist schön, da braucht man sowieso nicht dran glauben. Es gibt ja aber auch andere Beispiele. Es kann ja auch sein, dass ein Unternehmen mir zum Beispiel mein Geld nicht zurückzahlt, total zu Unrecht. Und das sind aber nur kleine Beträge. Und das macht das in der großen Menge und beruft sich da auf irgendetwas Kleingedrucktes, ja, was sich aber als total unwirksam rausstellt. Da kann man ja nicht sagen, da bin ich ja dumm gewesen, dass ich diesen Vertrag eingegangen bin. Ich habe im guten Glauben, dass alles koscher wäre gezahlt und nachher wird mit dem Kleingedruckten gewählt und gesagt, jetzt bekommen Sie Ihr Geld nicht wieder, dann müsste jeder Einzelne klagen. Und da ist es doch sinnvoll, wenn man das gemeinsam machen kann oder einer für alle. Und das sind doch die Fälle, da kann man doch nicht sagen, Sie hätten nicht an die schöne Werbung glauben müssen oder so. Das ist, finde ich, was ganz anderes.
Frau Riedl gehört zum Rechercheverbund NDR, WDR, Süddeutscher Zeitung. Wir reden über die Unternehmen in diesem Falle. Gibt es im Laufe Ihrer Recherchen Erkenntnisse darüber, dass Unternehmen es einfach darauf anlegen und denken, da wird schon keiner klagen?
Naja, mir geht jetzt schon die ganze Zeit durch den Kopf, dass sie es ja auch darauf anlegen konnten, weil der Verbraucherschutz wird ja eigentlich auch durch staatliche Institutionen mitbetrieben, zum Beispiel in Deutschland das Kraftfahrtbundesamt, wenn wir jetzt bei den Autos nochmal sind und bei den Abgaswerten. Und da hat man ja jetzt gehört, dass man auch da schon seit ganz langer Zeit weiß, innerhalb der EU auch gibt es seit 2011 eine Arbeitsgruppe, die nennt sich Real Driving Emissions. Da geht es um die tatsächlich gefahrenen, also wenn ein Auto wirklich fährt, wie viel es dann tatsächlich an Stickoxiden ausstößt oder auch wie viel ein Auto mehr an CO2 in die Luft bläst. Und da finde ich sehr interessant, dass man seit 2011 schon eine Arbeitsgruppe hat, dass man aber den VB-Skandal brauchte, um sich jetzt mal auf wirklich darauf zu einigen, dass man demnächst solche Grenzwerte verbindlich so misst, wie sie wirklich sind. Mhm. Und nicht mehr so, wie man vorher wusste, dass es eh falsch ist. Also sind wir genau an dem Punkt, den der Hörer vorhin genannt hat. Man hat es tatsächlich ja irgendwie gewusst, dass das alles ja. nicht stimmt.
Ist denn das aufgrund Ihrer Recherche zu sagen, dass die Politik den Unternehmen gegenüber zu zahm ist und nicht auf der Verbraucherseite ist?
Also in diesem Punkt würde ich das durchaus bejahen, weil man einfach sehr, sehr lange gebraucht hat. Man hat den VW-Skandal am Ende dann gebraucht, um sich dann wirklich zu einigen. Ansonsten wäre wahrscheinlich diese Arbeitsgruppe, würde sie heute noch fröhlich zusammensitzen, glaube ich. Obwohl es auch schon, ich möchte ein bisschen, ja, man hat sich auch vorher schon abgestimmt, aber ich glaube tatsächlich, dass es dann so schnell ging. Ich habe da einen Brief von Horst Seehofer im Kopf, der schrieb, jetzt geht's aber doch ganz schön schnell wegen VW. Dem ging es, glaube ich, hörte man so im Unterton dann ein bisschen zu schnell.
Als verbraucherpolitische Sprecherin, Frau Drobinski, weiß, Sie wissen das. Inwieweit ist die Politik gegenüber den Unternehmen zahm im Sinne von, wir wollen nicht allzu viel Verbraucherrechte, das verschreckt die Unternehmen?
Nein, das sehe ich nicht so. Tatsächlich ist aber das ist die Erfahrung, die ich machen musste in meiner politischen Arbeit, dass hier die Wirtschaft schon sehr stark ist und einen großen Einfluss hat. Heißt ja aber nicht, dass wir, also ich sage mal, wir hier die politische Arbeit machen, uns dagegen wehren und hier auch etwas dagegen setzen müssen. Und ich empfinde Verbraucherpolitik oder auch den Schutz von Verbrauchern als eine Politik, die auf Augenhöhe mit der Wirtschaft stattfinden muss. Allerdings muss ich auch zugeben, dass es nicht immer sehr einfach ist. Ich kenne das auch aus anderen Bereichen, wo sie tatsächlich dann dicke Bretter bohren müssen, um hier auch zu einem Erfolg für Verbraucherinnen und Verbraucher zu kommen und ihnen auch zu ihren Rechten zu verhelfen. Also es ist kein Zuckerschlecken.
Frau Rehberg, Sie sind von der Verbraucherzentrale Hamburg. Haben Sie das Gefühl, die Politik unterstützt zum Beispiel Ihre Arbeit oder die Politik erlässt Gesetze, die den Verbraucher schützen?
Also es gibt sicherlich viele Gesetze, die Verbraucher schützen, das auf jeden Fall. Aber das Problem sehe ich wirklich noch im kollektiven Rechtsschutz. Im Moment haben wir halt die Möglichkeit, Firmen abzumahnen, zu sagen, ein Verhalten soll zukünftig nicht mehr geschehen. Aber das ist eben auf die Zukunft gerichtet. Und das führt eben nicht dazu, dass diese Gewinne, die die Unternehmen damit gemacht haben, irgendwie wieder an den Richtigen zurückfließen, an den Verbraucher. Und der Verbraucher hat eben gerade bei kleinen Summen wirkliche Probleme, den Anspruch durchzusetzen, beziehungsweise es praktisch eben zu machen. Der Gang zu Gericht lohnt nicht und das ist eben schade, dass es da nicht irgendwelche Möglichkeiten bisher gibt.
Wann sagen Sie denn in Ihrer Beratung, der Gang zu Gericht lohnt sich?
Ich würde sagen, er lohnt sich in jedem Einzelfall, aber ich sehe doch auch, dass wenn es um 120 Euro geht, dass die Leute dann sagen, ach, dann lasse ich das lieber und man weiß ja nie, was rauskommt und das ist mir alles vor allen Dingen viel zu mühsam. Und das kann man vielleicht dann auch nachvollziehen und denkt, naja, ist ja auch ganz schön viel Arbeit, aber das ist natürlich ärgerlich. Das ärgert mich natürlich total, weil dann nämlich das Geld in den falschen Taschen ist am Ende. Nicht?
Wie können Sie demjenigen Mut machen, der überhaupt keine Erfahrung hat mit Anwälten, mit Gerichten und sagt, ich möchte das Geld aber wieder haben, ich mache das jetzt.
Ja, das finde ich prima und dem würde ich immer Mut machen und das Schöne ist natürlich auch, wir sammeln dann ja manchmal, wenn es gibt ja durchaus gleichgelagerte Fälle, wo manche Leute dann ja auch wirklich klagen, dann kann man natürlich Verbrauchern Mut machen und sagen, Mensch, da haben Gerichte schon positiv entschieden, machen Sie das, aber trotzdem ist es für jeden einzelnen langer Weg und dann ist es ganz oft so, dass die Leute sagen, ach, ich warte erstmal ab, warten zum Beispiel ab, bis unser Abmahnverfahren durch ist, bis festgestellt worden ist, dass das Verhalten unlauter war. Bloß dann ist der Einzelanspruch verjährt und dann kann man ihn nicht mehr durchsetzen. Und das ärgert mich wahnsinnig, das muss ich wirklich mal sagen.
Wie kann man das ändern?
Ja, das kann man eben ändern, indem man so eine Musterfeststellungsklage macht, indem eben die Verjährung gehemmt wird. Die Verjährung ist das Problem heutzutage, ist eben noch auch ein großes Problem.
Ralf Duske aus Bockholt. Guten Abend, Herr Duske.
Schönen guten Abend, Herr Bohrmann. Ja, ich rufe an, weil ich eine Frage habe, die mich justiziabel mal interessiert. Und zwar haben wir sind ein mittelständisches Unternehmen, wir haben ungefähr 7 Fahrzeuge, allesamt VW und Dieselfahrzeuge. Wir haben unseren VW-Händler angesprochen, ob es Ersatz gibt, also ob es Schadensersatz gibt. Die Software ist von von dem Autohändler entsprechend korrigiert worden. Aber letztendlich drohen natürlich uns letztlich Konsequenzen dadurch, dass wir diese Fahrzeuge einsetzen und den Abgasnormen nicht entsprechen. Mhm. Die Frage ist an Ihr Gremium letztendlich, wie gehen wir damit um? Mhm. Ich meine, der Autohändler sagt uns, schnöde, also wir haben alles getan, wir sind fertig mit euch. Und letztendlich sitzen wir auf der Flotte, die letztlich auch erweitert werden soll, weil eben noch nicht genügend Hybridfahrzeuge zur Verfügung stehen, die unseren Ansprüchen im Prinzip genügt. Und jetzt habe ich einfach die Frage, wie gehe ich damit um? Ich habe keinen, wir haben Anwälte eingeschaltet, die sagen uns, eure Klage hat kaum Aussicht auf Erfolg. Und letztlich muss ich sagen, ich wünsche mir einfach in diesem Forum mal eine klare Vorgehensweise. Hm.
Frau Rehberg, wir machen ja keine juristische Beratung in der Redezeit, aber können Sie einen Wink geben?
Nee, kann ich, glaube ich, auch nicht. Also Sie hatten ja gesagt, dass die Fahrzeuge also sind nachgerüstet worden und sozusagen der Mangel ist behoben. Das Problem ist, dass Sie finanzielle Belastungen haben dadurch?
Das Problem ist, dass wir letztendlich... Nochmal, der Mangel ist nicht behoben, sondern die Software ist so korrigiert worden, dass sie jetzt die richtigen Werte ausspuckt. Das heißt also, im Prinzip sind ja die Abgaswerte im Prinzip getürkt worden von VW. Darüber muss mal Klarheit herrschen. Und das, was wir als Reparatur dieser Dieselfahrzeuge empfinden, ist keine wirkliche Reparatur, sondern es ist wirklich nur die Richtigstellung der Ergebnisse der Software, was am Ende aus dem Auspuff rauskommt. So. Wenn also Herr Dobrindt hingeht und sagt, sorry, aber die Abgasregeln, die haben Bestand für die Fahrzeuge, dann zahlen wir letztendlich erhöhte Steuern, und zwar Kfz-Steuern, weil wir in eine andere Rubrik der Schadensemissionen kommen und somit natürlich dann, und für viele andere Firmen ist das sicherlich auch ein Problem, das wird von den Händlern abgewiegelt und gesagt,
jetzt
korrigiert. Und damit ist gut.
Gut. Herr Duske, wir können in diesem Fall nicht so sehr ins Detail gehen, aber ich kann ja die Frage mal verallgemeinern, nämlich wie das eigentlich ist, Frau Dobrindt weiß, tritt eigentlich die Politik an VW heran, um VW eventuell zu bewegen, geht mit euren Kunden anders um oder ist das tabu?
Also mir ist es nicht bekannt, dass das jetzt aktiv gemacht wird, aber jetzt gerade in dem eben geschilderten Fall kann ich schon verstehen, dass hier auch dann ein Ärger vorhanden ist, wenn dann tatsächlich auch mehr Kosten entstehen. Und da wäre natürlich dann schon zu überlegen, auf den Klageweg zu gehen, weil ich dann glaube, dass hier ja auch nicht durch das Verschulden jetzt hier des Besitzers diese Mehrkosten entstanden sind, sodass ich glaube, dass hier auch tatsächlich ein Erfolg auf einem erfolgreichen Klageweg oder eben ein Erfolg bei einer Klage auch da wäre. Ja, wie wir damit umgehen, das finde ich jetzt schon schwierig. Da habe ich jetzt im Moment leider auch keine passende Antwort.
Nein, meine Frage war nicht, wie Sie damit umgehen, sondern ob die Politik die Möglichkeit hat, auf VW in diesem Fall zuzugehen, ihr Unternehmer macht mal Folgendes, weil die Verbraucher haben auch ein gewisses Recht darauf. Hat Politik diese Möglichkeit?
Ich denke schon, dass hier das zuständige Fachministerium diese Möglichkeit hat. Es gibt ja auch sonst immer wieder Gedankenaustausche, Runde, Tische. Und von daher glaube ich schon, dass es auch möglich ist, in diesem Fall, wo es jetzt auch um Schäden gibt, die verursacht worden sind durch dieses Unternehmen, hier dann tatsächlich auch die Politik sagen kann. Wir erwarten jetzt schon, dass das korrigiert wird.
Ist der Verbraucher der Dumme? Das fragen wir heute in der Redezeit und wir fragen, ob der Verbraucher genügend Rechte hat oder wenn es um seine Rechte geht, ob er dann der Dumme ist. 08000 441 777. Frau Rehberg, Sie sind die Frau der Verbraucherzentrale. Wenn Sie den Rechten der Verbraucher eine Note geben müssten in unserem Land, welche Note würden Sie denn geben?
Also ich glaube, das ist schwierig. Also ich glaube, vieles ist wirklich schon ganz gut. Wie gesagt, mir fehlt irgendwie die Handhabe, dass das unlautere Verhalten sich nicht mehr lohnt. Das ist, da ist meiner Meinung nach zu wenig.
Das unlautere Verhalten
der Unternehmen sich nicht mehr rentiert. Also im Moment ist es natürlich, muss man das sicherlich wirtschaftlich sehen und denken, in gewisser Weise kann ich das einfach machen. Es lohnt sich. Und das ist halt schade, dass das so ist. Ansonsten gibt es natürlich auch viel gute Verbraucherrechte und auch starken Verbraucherschutz. Also das will ich überhaupt nicht in Abrede Zuständen. Nur an der Stelle hakt das meiner Meinung nach.
Welche Rolle spielt das EU-Recht? Ist man da als Verbraucher, hat man da andere Möglichkeiten als mit einem nationalen Recht? Kann man da mehr tun oder ist das EU-Recht so gefasst, dass es für möglich das nationale Recht schwächt? So, wenn Sie sich aufs Recht berufen von der Verbraucherzentrale, gibt es Rechtsgesetze, die das nationale schwächen?
Nein, aber viel, also gerade im Verbraucherbereich, im Zivilrecht ist ja vieles harmonisiert, das heißt sowieso gleich überall jetzt und es gibt ja auch viele EU-Verordnungen. Wenn man an die Fluggastrechte denkt, das ist ja sehr verbraucherfreundlich, wird das ausgelegt, also da ist der Verbraucherschutz schon da, das auf jeden Fall.
Frau Drobinski-Weiß, wie würden Sie das sehen als verbraucherpolitische Sprecherin der SPD? Wo gäbe es aus Ihrer Sicht, damit der Verbraucher nicht der Dumme ist, Nachbesserungsbedarf?
Naja, wir haben jetzt ja, ich habe es ja gerade gesagt, wir müssen einfach zusehen, dass wir hier auch für die genannten Fälle, über die wir jetzt auch gerade speziell heute reden, dann auch eben die rechtlichen Grundlagen schaffen. Ich halte das für unbedingt nötig. Das geht aber auch in anderen Bereichen, wo wir auch den Verbraucherschutz noch verstärken müssten, damit der Verbraucher eben nicht der Dumme ist.
Welche Bereiche wären das?
Naja, es geht beispielsweise jetzt auch darum, etwa wenn es so um Überprüfung von Restaurants, von Lebensmittelläden geht, das Thema, dass zum Beispiel die Hygienevorschriften, ob die eingehalten werden, dass hier die Ergebnisse beispielsweise veröffentlicht werden dürfen. Ich finde, darauf habe ich als Verbraucherin auch einen Anspruch. Und das passiert aber nicht, denn da können dann ja die entsprechenden Unternehmen dagegen klagen. Sie fühlen sich an den Pranger gestellt. Und ich sehe aber nicht ein, dass ich dann als Verbraucherin möglicherweise dann bei einem Unternehmen oder einem Restaurant oder einem Lebensmittelhersteller Dinge kaufe, von denen ich dann nicht weiß, dass sie unter den gegebenen notwendigen hygienischen Bedingungen hergestellt worden sind. Also das ist so ein Bereich. Wir können natürlich auch das Thema, Sie erinnern sich an die Geschichte die Lasagne mit dem Pferdefleisch, das ist doch auch Betrug. Natürlich, ich sage jetzt mal, stirbt jetzt niemand an Pferdefleisch, aber viele Menschen wollen das nicht haben. Sie vertrauen darauf, dass da auch Rindfleisch drin ist. Das heißt, also hier muss auch klargestellt werden, dass das, was da auch drin ist, in einem Produkt, das, was auf der Verpackung draufsteht, auch wirklich in dem Produkt ist, denn dafür bezahle ich auch. Und da sehe ich auch, dass es diese Transparenz, die auch immer aller Orten dann vollmundig formuliert wird, nicht vorhanden ist. Mhm. Und da sehe ich eben die Notwendigkeit auch, dass hier auch hier den Verbraucher zu schützen. Deswegen klagt da jetzt niemand. Das sind dann einfach auch solche Bagatellfälle. Aber ich möchte hier als Verbraucherin tatsächlich auch das, was ich annehme, dass ich es im guten Glauben kaufe und erwerbe, dass das dann auch den Anforderungen entspricht, die da auch formuliert werden. Ja.
Frau Rehberg, wie ist das eigentlich mit den Verbraucherzentralen? Man hört immer, wenn Verbraucher Ärger haben, sich betrogen fühlen und wie auch immer, dann ist die Verbraucherzentrale der Anlaufpunkt. Wir reden heute Abend über das sogenannte Muster oder die Musterfeststellungsklage. Könnten Sie das überhaupt wuppen, wenn es dazu käme?
Also man könnte sicherlich im Einzelfall sich einen Anspruch abtreten lassen und das mal durchklagen. Das könnte ich mir durchaus vorstellen. Also das ist möglich. Wir haben uns ja auch schon von Klägern Ansprüche abtreten lassen. Aber wenn das dann bei den 54 Kläger, das ist schon organisatorisch sehr schwer zu bewältigen. Wenn das ein Kläger ist, ist das natürlich überschaubarer. Ja, nicht? Also eigentlich viel besser handelbar.
Aber nehmen wir mal an, alle VW-Dieselfahrer aus Hamburg kommen an die Verbraucherzentrale. Wie machen Sie das dann?
Also so weit ist es ja noch lange nicht, wie man es denn machen würde. Aber es ist ja dann auch die Frage, wo würde das Klagregister geführt werden, bei dem man sich eintragen muss und so. Das sind ja noch viele Details, die man dann klären muss. Aber grundsätzlich wäre das Verfahren nur für einzuführen. Und das ist doch wesentlich überschaubarer.
Hätten Sie Lust dazu?
In manchen Bereichen bestimmt.
Sehr schön. Bijan Morat aus Hamburg. Guten Abend, Herr Morat.
Guten Abend.
Ihre Frage oder Ihre Meinung?
Ja, meine Meinung, und zwar, Ihre Sendung heißt, sind der Verbraucher dumm? Ja, das sind wir.
Nein, unsere Sendung heißt, ist der Verbraucher der Dumme? Nicht im Sinne von, er ist dumm.
Ja, ist der Verbraucher der Dumme. So. Nicht wirklich, und zwar ist das nämlich so, dass wir halt die Produkte bekommen, die Hersteller, die großen Namen und die großen Bosse und abgesehen von den Bossen, das Geld, was die Firmen halt haben, die entscheiden, was die Verbraucher zu kaufen haben. So, und dann kaufen wir VW oder was auch immer, ein Gerät von Bosch, Siemens, und die halten ein, zwei Jahre, kurz nach der Garantie ist sie vorbei. Was habe ich für Verbraucherrechte? Gar nicht. So, und die Frau Rehberg von der Verbraucherzentrale, schönen guten Abend, ich war vor ein paar Monaten bei Ihnen. Es ging nämlich um einen Flug, da war die Flugzeit geändert worden, kurz vor der Abreise habe ich das mitbekommen, was kann ich tun, so kurzfristig, habe mich erkundigt im Internet und so weiter. In diese Szene und her, da war ich bei der Verbraucherzentrale, weil ich hörte, die sind gegen TUI vorgegangen, genau die gleiche Geschichte. Ich wurde als Verbraucher, der kleine Mann, von, ich sag das mal, Ölgatours verspeist. Nee, das ist in Ordnung, da steht in der Klausel, AGB, ich musste mich darum kümmern und hat die ganzen Informationen mit Freunden zusammengesammelt. Ich konnte dagegen nichts tun. Die haben mich mit 150 Euro verspeist, aus Kulanzgründen, und das steht in den AGB. Die einzige Möglichkeit, die ich hätte, ist, vor Gericht zu gehen. Und das ist eine langwierige Geschichte. Mhm. Und ich gebe dem Hörer von eben, dem älteren Herr vor 10 Minuten, der gesprochen hat, völlig recht. Wir haben keine andere Möglichkeit, wir haben keine Wahl. Wir müssen das kaufen, was angeboten wird.
Gut. Die ganzen Matratzen. Interessant, ja. Herr Murat, an Ihrem Punkt ist das mit den allgemeinen Geschäftsbedingungen, AGBs. Wie ist das denn, Frau Rehberg? Muss man die gelesen haben und steht da womöglich was drin, was mich dann völlig lähmt im Nachhinein, ich kann dann doch nichts mehr tun?
Nee, so ganz kann man das natürlich nicht sagen. Man hat ja zum Beispiel auch bei den Versicherungsverträgen damals gesehen, dass diese Klauseln auch unwirksam waren. Also die Leute haben ja, wenn sie vorzeitig gekündigt haben, den Lebensversicherungsvertrag ja oft nur mickrige Rückkaufswerte bekommen oder fast gar keinen, wenn man sehr schnell, vor allen Dingen in den ersten Jahren, gekündigt hat. Und da hat dann ja der BGH nachher festgestellt, diese Klauseln sind unwirksam und so, um das vereinfacht zu sagen, die Hälfte von dem, was man eingezahlt hat, soll man wiederbekommen. Und insofern ist es doch wichtig, dass man nicht alles glaubt. Und es ist aber auch da wichtig, dass man diese Ansprüche auf Rückzahlung dann auch durchsetzen kann und auch flächendeckend die Leute durchsetzen können. Und auch da wäre es wieder schön, wenn man das einfacher machen kann und nicht jeder wieder für sich.
Frau Dubinsky weiß, wie schaffen wir es, dass die Menschen mutiger werden, auf ihr Recht zu pochen und zu sagen, hier habe ich ein Recht und ich beschwere mich auch. Und auch wenn ich vielleicht etwas ängstlich bin, wie schaffen wir es, den Menschen Mut zu machen?
Tja, das hängt natürlich dann auch von Ihnen selbst ab. Dass, ich möchte zwar jeden dann auffordern, sich zu wehren, und hat natürlich damit zu tun, dass ich dann auch selbst wieder aktiv werden muss. Viele wollen oder können das nicht. Und dazu möchte ich aber auffordern, dass, wenn ich das Gefühl habe, den Eindruck habe, ich werde hier über den Tisch gezogen, egal jetzt, worum es geht, auch gerade die Geschichte hier mit dem Flug, sich dann zu wehren, auch wenn es manchmal langwierig ist, Nerven und Zeit kostet. Das ist das, wozu ich auffordern kann. Und wir eben von Seiten der Politik müssen alles dafür tun, dass wir dann eben mit einem entsprechenden Gesetz hier noch solche Bestrebungen unterstützen. Ich würde das aber nicht so pessimistisch sehen, wie es jetzt auch verschiedentlich angeklungen ist, sondern auch auffordern, sich hier zu engagieren.
Ich glaube, wir haben einen Hörer, der sich gewehrt hat. Adam Reifenberger aus Salzhemmendorf. Ist das richtig, Herr Reifenberger?
Guten Abend. Das ist richtig. Ja. Wir wohnen seit 2005 in einem Passivhaus, das eine Luft-Luft-Wärmepumpe von einem namhaften deutschen Hersteller hat. In dem Prospekt der Firma war ein Wirkungsgrad von über 4 schriftlich zugesichert. Also die eingesetzte Elektroenergie sollte die 4-fache Wärmeenergie abgeben. Die Herstellerfirma selbst hat das hier vermessen, nachdem ich das beanstandet habe, und hat nur einen Wirkungsgrad von 1,28 feststellen können. Das ist also ein Drittel von dem, was zugesagt war. Mhm. Und die wollten das halt nicht veröffentlicht haben und haben sich dann mit mir geeinigt. Die Wärmepumpe hat 12.000 Euro gekostet, 5.000 Euro zu Schweigegeld zu zahlen.
Mhm. Und das haben Sie natürlich akzeptiert?
Ich kenne mich ein bisschen mit Recht aus. Ich wollte ein langwieriges rechtliches Verfahren nicht unbedingt eingehen.
Mhm. Frau Rehberg, da haben wir den Satz. Ich wollte ein langwieriges rechtliches Verfahren nicht unbedingt eingehen.
Ja, und vor allen Dingen ist es da so, es geht ja, da war es ein teures Produkt. Da, glaube ich, würde man sogar das Verfahren noch eingehen. Unser Problem sind ja oft die kleineren Schäden. Wie bekommen wir die in den Griff, damit die Leute dort ihr Geld zurückbekommen und sich dort durchsetzen können?
Mhm. Wie ist es denn eigentlich mit der Kontaktaufnahme mit Firmen? Ich meine, viele Menschen wollen sich beschweren und landen im Callcenter. Was sagen Sie als Verbraucherzentrale zu diesen Wegen, die man ja noch nicht mal findet?
Naja, also ich würde sagen, alles Wichtige immer schriftlich, weil wenn man darüber spricht, ist das zwar meistens ganz nett, aber niemand kann sich erinnern am Ende. Also wenn ich was möchte, dann schriftlich und auch mit einschreiben.
Kommen wir nochmal zurück auf die aktuelle Politik, nämlich auf die Frage, was wird jetzt eigentlich aus der Musterfeststellungsklage? Frau Riedel, Sie haben das recherchiert. Glauben Sie, da kommt jetzt Bewegung in die Sache, nachdem Sie aufgedeckt haben, dass der Verkehrsminister einfach ein No-Go gegeben hat?
Also ich gehe ganz fest davon aus, dann, nachdem es ja gestern die Ankündigung gegeben hat, dass das noch dieses Jahr kommt, glaube ich, kann man sich das politisch jetzt nicht mehr leisten, gerade im Wahlkampfjahr, das jetzt anfängt.
Frau Dombrinski weiß, kommt das?
Davon bin ich überzeugt, ja, das kommt.
Ja,
was und zwar auch in diesem Jahr.
Was hat denn dazu geführt, dass man doch plötzlich von politischer Seite sagt, das machen wir? Man wollte das ja eigentlich weghaben.
Was wollte man weghaben?
Man wollte eigentlich die Musterfeststellungsklage am besten hinter die nächste Bundestagswahl schieben.
Nee, überhaupt nicht. Ganz und gar nicht. Das ist also ganz bestimmt nicht das Bestreben des jetzigen Justiz- und Verbraucherschutzministers, das hier zu in irgendeiner Form zu hintertreiben, sondern sehr wohl hier auch ein Instrument für den Verbraucher zu schaffen, hier seinen Anspruch durchsetzen zu können und auf einem Weg, der eben nicht viel Geld kostet, der auch etwas schneller geht und der auch gerecht ist.
Ich dachte jetzt eher an den Bundesverkehrsminister, aber da sind Sie nicht zuständig.
Nein,
da
bin ich nicht zuständig.
Frau Riedel, sehen Sie denn noch einen Stein, den man in den Weg werfen könnte, um VW damit nicht zu belasten, dass man diese Musterfeststellungsklage doch noch verhindert?
Naja, inwiefern das für VW gelten wird, da gibt es ja jetzt auch schon unterschiedliche Rechtsmeinungen zu. Und also ich könnte mir zum Beispiel so einen Fall vorstellen, dass ich später einen Schaden erleide. Mhm. Also zum Beispiel, wenn ich versuche, mein Auto zu verkaufen und stelle fest, dass es im Entferntesten nicht mehr an die früher gängigen Listenpreise rankäme, dann könnte ich ja auch daraus einen Schaden ableiten. Und in so einem Fall kann ich mir schon vorstellen, dass das dann auch noch für VW relevant werden könnte. Aber für viele andere Dinge, die liegen ja nun schon zurück und da ist ja auch der Schaden schon nachgebessert.
Frau Rehberg, Sie gucken ganz konzentriert. Heißt das, wenn es die Musterfeststellungsklage tatsächlich diese Möglichkeit gäbe, 2017, wir sind mal relativ schnell, haben dann VW-Dieselfahrer noch eine Chance, gegen VW vorzugehen?
Also wie gesagt, also das muss man bei VW, glaube ich, wirklich sehen, was die Verjährung angeht, auch was die Schadensersatzansprüche an sich angeht. Ich würde mich aber wirklich sehr, sehr freuen, wenn die Musterfeststellungsklage jetzt bald käme. Es wäre für viele Bereiche und also es wäre wirklich ein großer Fortschritt und es wäre wirklich gut, ja, und das auch jetzt unabhängig von VW, auch wenn man da vielleicht die Kunden nicht mehr ihre Rechte durchsetzen können, aber ich glaube, man muss auch unabhängig von VW sehen, dass es für viele Verfahren gut ist.
Zum Schluss ganz praktisch. Wo gehe ich hin, wenn ich mich solch einer Klage anschließen will? Wo gehe ich dann hin?
Wie gesagt, man muss auch sehen, wo das Klageregister geführt wird dann. Wir werden sicherlich gut darüber informieren können, wenn es denn soweit ist.
Ein Klageregister liegt beim Gericht oder wo liegt sowas?
Das nehme ich an, dass es da liegen wird. Aber Genaues kann ich Ihnen dann sagen.
Ganz schnell zum Schluss. Wie ist das mit den Kosten bei solch einer Art des Klagens? Welche Kosten kommen da auf mich zu?
Also erstmal wäre ja nur ein Verfahren. Ich würde mich eintragen. Das wäre sicherlich, wenn es überhaupt was kosten würde, sehr kostengünstig.
Sollte kostenfrei sein.
Oder kostenfrei sogar, genau. Und dann nachher, dann kommt das eben drauf an, wie mein einzelner Anspruch, ob ich dann einfach nur die Firma anschreiben muss. Das wäre ja optimal und sagen, jetzt ist das Musterverfahren entschieden. Ich bin auch eingetragen, jetzt bekomme ich auch was.
Muss ich denn noch im Laufe dieses Prozesses was tun oder machen das andere für mich? Wir haben heute Abend gehört, manche Menschen schrecken davor zurück. Muss ich überhaupt noch was tun?
Also es wird schon viel für einen gemacht, man muss abwarten und dann aber nachher natürlich wahrscheinlich sich nochmal melden mit seinem Anspruch. Das wird schon so sein.
Gut, vielen Dank in die Runde, vielen Dank nach Berlin und vielen Dank all denen, die angerufen und geschrieben haben. Wir haben heute Abend gefragt, ist der Verbraucher denn der Dumme? Wie steht es um die Rechte der Verbraucher? Die Redaktion dieser Sendung hatte Petra Lehnert. Stellt sich die Frage, was Sie sind. Sind Sie Veganer, Vegetarier, Genießer, Hedonist? Essen Sie, was Ihnen auf den Teller kommt? Wir reden morgen Abend mal über das Essen. Und zwar Essen als Kult, Essen als Kultur. Und wir fragen, gehört eigentlich Ernährung, unser Essen, unsere Art zu essen, gehört das zum Lebensstil? Darüber reden wir heute Abend. Wir haben einen Themenabend dazu. Das heißt, wir beginnen bereits um 20.30 Uhr, können ausführlich mit den Menschen reden, die sich damit beschäftigt haben. Was heißt Essen eigentlich und ist Essen Kult? Und dann ab 21.05 Uhr rufen Sie uns an und dann reden wir darüber, wie Sie essen, was Sie essen, mit wem Sie essen und ob Sie Veganer, Vegetarier oder Hedonist sind. Das machen wir morgen. Am Mikrofon heute Abend war Andreas Burmann. Ihnen einen schönen Tag. Tschüss.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.